From the conference center at Temple.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription or other use of this program.
Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift und sonstige Verwertung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church.
President Henry B. Eyring, der erste Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, wird die Versammlung leiten.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur vierten Versammlung der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen diejenigen, die diese Versammlung in aller Welt über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Andrew Unsworth und Clay Christensen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Geht hin in alle Welt« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Let Zion in her beauty rise«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Stephen E. Snow von den 70ern.
Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel, an diesem Sabbatmorgen danken wir dir als Mitglieder und Freunde der Kirche, dass wir uns versammeln können zu dieser Versammlung der Generalkonferenz. Wir danken für die Technologie, die es uns erlaubt, überall auf der Welt zusammenzukommen. Und wir bitten darum, dass wir erhoben werden mögen. Wir bitten auch darum, dass wir uns aufgefordert sehen werden, unser Leben zu verändern an diesem heutigen Tage. Wir bitten auch darum, dass wir unseren Freunden und Nachbarn dienen werden, unseren Familien, und uns anstrengen werden, besser zu werden. Wir danken für diejenigen, die uns belehren werden und durch Musik uns aufbauen werden, und segne sie bitte. Wir bitten um deinen Geist, damit wir lernen mögen und dass wir lernen, was wir tun sollen. Das ist unser Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns, nun von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Anschließend singt der Chor »Kommt, folget mir«. Nach dem Gesang hören wir von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel. Dann wird Schwester Rosemary Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung, zu uns sprechen.
Bei mir im Büro hängt ein Gemälde, das ich sehr mag. Es trägt den Titel »Der Eingang zur Erleuchtung«. Geschaffen hat es ein Freund von mir, der dänische Künstler Johan Bentin, der auch der erste Pfahlpräsident in Kopenhagen war. Das Gemälde zeigt einen dunklen Raum mit einer geöffneten Tür, durch die Licht einfällt. Interessant finde ich, dass das Licht, das durch die Tür einfällt, nicht den gesamten Raum erleuchtet, sondern nur ein kleines Stück unmittelbar vor der Tür. Die Dunkelheiten des Lichts in diesem Gemälde sind für mich ein Sinnbild für das Leben. Es gehört zu den Bedingungen unseres irdischen Daseins, dass wir manchmal meinen, wir seien von Dunkelheit umgeben. Vielleicht haben wir einen geliebten Menschen verloren. Oder ein Kind ist vom Weg abgekommen. Vielleicht hat uns der Arzt eine beunruhigende Diagnose gestellt. Vielleicht haben wir Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und werden von Zweifeln und Ängsten geplagt. Oder wir fühlen uns verlassen und ungeliebt. Doch auch wenn wir uns in unseren gegenwärtigen Verhältnissen verloren vorkommen mögen, hat Gott uns Hoffnung auf sein Licht verheißen. Er hat versprochen, den Weg vor uns zu erleuchten und uns den Weg aus der Dunkelheit zu weisen. Ich möchte Ihnen von einer Frau erzählen, die in einem Raum voller Dunkelheit aufwuchs. Nennen wir sie einmal Jane. Seit Jane 3 Jahre alt war, wurde sie immer wieder geschlagen, erniedrigt und misshandelt. Sie wurde bedroht und verspottet. Wenn sie morgens aufwachte, wusste sie nicht, ob sie den nächsten Tag noch erleben würde. Diejenigen, die sie eigentlich hätten beschützen sollen, waren entweder ihre Peiniger oder ließen es zu, dass sie weiter misshandelt wurde. Um sich selbst zu schützen, lernte Jane, nichts mehr zu empfinden. Da keine Aussicht auf Rettung bestand, verhärtete sie sich gegenüber den Schrecken ihrer Lebenswirklichkeit. Es gab kein Licht in ihrer Welt. Und so fand sie sich mit der Dunkelheit ab, mit einer Stumpfheit, die nur daher kommen kann, dass man ständig unerbittlich dem Bösen ausgesetzt ist, nahm sie die Tatsache hin, dass jeder Augenblick ihr letzter sein könnte. Dann aber, mit 18 Jahren, lernte Jane die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, kennen. Die Freude und die Hoffnung des wiederhergestellten Evangeliums drangen ihr ins Herz, und sie nahm die Aufforderung an, sich taufen zu lassen. Zum ersten Mal fiel Licht in ihr Leben, und sie erblickte vor sich einen strahlend hellen Pfad. Sie verließ die Dunkelheit ihrer Welt und beschloss, ein gutes Stück von ihrem Peiniger entfernt zur Schule zu gehen. Endlich fühlte sie sich frei von diesem Dunstkreis der Dunkelheit und des Bösen, frei, den sanften Frieden zu genießen, den der Erlöser bringt, und eine wundersame Heilung. Jahre später jedoch, nachdem ihr Peiniger gestorben war, machten die schrecklichen Ereignisse ihrer Jugend Jane abermals zu schaffen. Eine tiefe Traurigkeit und Wut drohten, das wunderbare Licht zu vernichten, das sie im Evangelium gefunden hatte. Sie erkannte, wenn sie es zuließe, dass diese Dunkelheit sie verzehrte, dann würde ihr Peiniger doch noch den Sieg davontragen. Und so suchte sie Rat und ärztliche Hilfe und wurde sich allmählich bewusst, dass der beste Weg zur Heilung für sie darin bestand, sich damit abzufinden, dass es zwar Dunkelheit gibt, sie sich aber nicht darin aufhalten muss. Immerhin wusste sie mittlerweile, dass es auch das Licht gibt. Und genau darin wollte sie sich aufhalten. In Anbetracht ihrer finsteren Vergangenheit hätte Jane leicht rachsüchtig, boshaft oder gar gewalttätig werden können. Wurde sie aber nicht. Sie widerstand der Versuchung, die Dunkelheit etwa dadurch weiter zu verbreiten, dass sie wütend, verletzt oder zynisch um sich schlug. Stattdessen vertraute sie auf die Hoffnung, dass sie mit Gottes Hilfe geheilt werden konnte. Sie beschloss, Licht auszustrahlen und ihr Leben anderen zu widmen. Dieser Beschluss befähigte sie, ihre Vergangenheit abzuschütteln und in eine herrliche Zukunft einzutreten. Sie wurde Lehrerin. Heute, Jahrzehnte später, hat sie mit ihrer Zuneigung das Leben hunderter Kinder beeinflusst. Sie gab ihnen zu verstehen, dass sie einen Wert besitzen und dass sie wichtig sind. Unermüdlich verteidigt sie die Schwachen, die Opfer von Misshandlungen und die Mutlosen. Sie richtet jeden, der ihr begegnet, auf, stärkt ihn und inspiriert ihn. Jane hat erfahren, dass man geheilt wird, wenn man sich von der Dunkelheit entfernt und der Hoffnung auf ein helleres Licht entgegengeht. Durch praktische Anwendung von Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe hat sie nicht nur ihr eigenes Leben umgewandelt, sondern war auch unzähligen anderen ein Segen. Möglicherweise hat der ein oder andere unter Ihnen das Gefühl, die Dunkelheit bemächtige sich seiner. Vielleicht plagen Sie Sorgen, Ängste und Zweifel. Ihnen und allen anderen bestätige ich eine wunderbare und unzweifelhafte Wahrheit. Das Licht Gottes gibt es wirklich. Ein jeder kann es haben. Es gibt allem das Leben. Es hat die Macht, den Schmerz der tiefsten Wunden zu lindern. Es kann ein heilsamer Balsam sein für die einsame, verkümmerte Seele. Es kann der Gram zerfurchten Stirn den Schimmer einer strahlenderen Hoffnung aufsetzen. Es kann das tiefste Jammertal hell erleuchten. Es kann den Weg vor uns anstrahlen und uns durch die finsterste Nacht dem verheißenen neuen Morgen entgegenführen. Dies ist der Geist Jesu Christi, der jedem Menschen, der in die Welt kommt, Licht gibt. Allerdings fällt dieses geistige Licht kaum auf diejenigen, die lediglich im Dunkeln sitzen und darauf warten, dass jemand einen Schalter umlegt. Es ist ein Akt des Glaubens, seine Augen dem Licht Christi zu öffnen. Das geistige Licht ist für fleischlich gesinnte Augen nicht zu erkennen. Jesus Christus selbst hat gesagt, ich bin das Licht, das in der Finsternis leuchtet, und die Finsternis erfasst es nicht. Denn der irdisch gesinnte Mensch lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wie öffnet man nun seine Augen der Hoffnung auf das Licht Gottes? Erstens, Fangen Sie dort an, wo Sie gerade sind. Ist es nicht großartig, dass wir nicht vollkommen sein müssen, um in den Genuss aller Segnungen und Gaben des himmlischen Vaters zu kommen? Wir müssen nicht warten, bis wir die Ziellinie überschritten haben, um Gottes Segnungen zu empfangen. Vielmehr tun sich mit dem allerersten Schritt, den wir in Richtung des Lichts machen, die Himmel auf und lassen ihre Segnung auf uns herabträufeln. Der ideale Ort, um anzufangen, ist genau da, wo man gerade steht. Es kommt nicht darauf an, für wie ungeeignet man sich vielleicht hält oder wie weit man hinter anderen zurückzuliegen glaubt. Exakt in dem Augenblick, da sie sich auf die Suche nach ihrem himmlischen Vater begegnen, wird die Hoffnung auf sein Licht ihre Seele wachrütteln, beleben und veredeln. Die Dunkelheit wird sich vielleicht nicht im Handumdrehen verflüchtigen. Aber so sicher, wie auf die Nacht der Tag folgt, wird das Licht erstrahlen. Zweitens, wenden Sie Ihr Herz dem Herrn zu. Lassen Sie im Gebet Ihre Seele emporschwingen und schildern Sie dem Vater im Himmel, was in Ihnen vorgeht. Gestehen Sie Ihre Unzulänglichkeiten ein, schütten Sie Ihr Herz aus und sagen Sie Dank. Lassen Sie ihn wissen, welche Prüfungen Sie durchmachen. Flehen Sie ihn im Namen Christi um Kraft und Unterstützung an. Bitten Sie ihn, Ihnen die Ohren zu öffnen, damit Sie seine Stimme hören. Bitten Sie ihn, Ihnen die Augen zu öffnen, damit Sie sein Licht sehen. Drittens, wandeln Sie im Licht. Ihr Vater im Himmel weiß, dass Sie Fehler machen. Er weiß, dass Sie ins Wanken geraten, möglicherweise mehrfach. Es wird ihn betrüben, aber er liebt Sie. Er möchte Ihren Geist nicht brechen. Im Gegenteil, er möchte, dass Sie sich erheben und der Mensch werden, der Sie werden sollten. Zu diesem Zweck hat er seinen Sohn gesandt, der uns den Weg erleuchtet und uns zeigt, wie wir über die Stolpersteine, die auf unserem Weg liegen, sicher hinwegkommen. Er hat uns das Evangelium gegeben, aus dem der Weg eines Jüngers hervorgeht. Es lehrt uns alles, was wir wissen, tun und sein müssen, um in Gottes Licht zu wandeln und den Fußstapfen seines geliebten Sohnes, unseres Erretters, zu folgen. Ja, wir werden Fehler machen. Ja, wir werden Schwäche zeigen. Doch wenn wir danach streben, mehr Liebe für Gott zu empfinden, unseren Nächsten zu lieben, wird das Licht des Evangeliums uns empfangen und uns erheben. Die Dunkelheit wird ohne jeden Zweifel weichen, weil sie in der Gegenwart des Lichts nicht bestehen kann. Wenn wir uns Gott nahen, wird er sich uns nahen. Und die Hoffnung auf Gottes Licht wird in uns Tag für Tag zunehmen. Sie wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Alle, die glauben, sie wandelten in Dunkelheit, lade ich ein, auf die sichere Verheißung zu bauen, die der Erretter der Menschheit ausgesprochen hat. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Vor ein paar Jahren hat meine Frau Harriet und ich ein denkwürdiges Erlebnis, bei dem wir diese Verheißung erfüllt sahen. Wir waren in Westafrika, einem schönen Fleckchen Erde, wo die Kirche wächst und es ganz reizende Mitglieder gibt. Aber Westafrika hat auch etliche Probleme. Mir bereitete vor allem die Armut, die ich dort sah, Sorgen. In den Städten herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit und es fällt Familien oft schwer, den täglichen Bedarf zu decken und in Sicherheit zu leben. Es bekümmerte mich zutiefst, dass viele liebe Mitglieder der Kirche unter großen Entbehrungen leiden. Ich erfuhr aber auch, dass diese guten Mitglieder einander helfen, sodass niemand verhungern muss, dass ihnen die Last leicht gemacht wird. Schließlich kamen wir beim Gemeindehaus in der Nähe einer großen Stadt an. Doch anstatt auf bedrückte Menschen zu treffen, die ganz von Dunkelheit umfangen waren, stießen wir auf fröhliche Menschen, die vor Licht nur so strahlten. Das Evangelium machte sie so glücklich, dass dieses Glück auf uns übersprang und uns geistig wieder aufrichtete. Wir waren beschämt, wie liebevoll sie sich uns gegenüber verhielten. Ihr Lächeln war aufrichtig und ansteckend. Ich weiß noch, dass ich mich damals fragte, ob es irgendwo auf der Welt glücklichere Menschen geben könne. Obwohl diese lieben Heiligen von Problemen und Prüfungen bedrängt waren, waren sie voller Licht. Die Versammlung fing an und ich begann zu sprechen. Doch schon bald fiel der Strom in dem Gebäude aus und wir standen völlig im Dunkeln. Einen Moment lang konnte ich kaum jemanden in der Gemeinde erkennen, aber das strahlende, schöne Lächeln der Heiligen konnte ich sehen und spüren. Wie schön war es doch, unter diesen wunderbaren Menschen zu sein. Es blieb dunkel in der Kapelle, und so setzte ich mich neben meine Frau und wartete darauf, dass der Strom wieder anging. Als wir warteten, geschah etwas Bemerkenswertes. Einige wenige begannen, eins unserer Kirchenlieder anzustimmen. Ein paar weitere fielen ein, dann immer mehr. Schon bald erfüllte ein herrlicher, brausender Chor die Kapelle. Diese Mitglieder brauchten kein Gesangbuch. Sie kannten jedes Wort des Liedes, das sie sangen, auswendig. Und sie sangen ein Lied nach dem anderen mit einer Kraft und in einem Geist, der mir das Herz erwärmte. Schließlich ging die Beleuchtung wieder an und der Raum wurde mit Licht überflutet. Meine Frau und ich sahen einander an. Uns beiden liefen Tränen über die Wangen. Inmitten großer Dunkelheit hatten diese lieben, großartigen Mitglieder dieses Kirchengebäude und unser Herz mit Licht erfüllt. Es war ein zutiefst bewegender Moment, den Harriet und ich niemals vergessen werden. Ja, von Zeit zu Zeit scheint uns im Leben Dunkelheit zu erfassen oder gar einzuhüllen. Manchmal wirkt die Nacht, die uns umgibt, bedrückend, entmutigend und beängstigend. Es betrübt mich, mit wie vielen Sorgen einige von ihnen sich plagen, wie sehr sie die Einsamkeit drückt und Ängste sie zermürben. Und doch gebe ich Zeugnis, dass Jesus Christus unsere lebende Hoffnung ist. Er ist der wahre, reine und machtvolle Eingang zur göttlichen Erleuchtung. Ich bezeuge, dass die Dunkelheit an Christus scheitern muss. Die Dunkelheit wird über das Licht Christi niemals den Sieg erringen. Ich gebe Zeugnis, dass die Dunkelheit dem strahlenden Licht des Sohnes, des lebendigen Gottes, nicht standhalten kann. Ich lade jeden von Ihnen ein. Öffnen Sie ihm Ihr Herz. Suchen Sie ihn durch Studium und Gebet. Kommen Sie in seine Kirche, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Erfahren Sie von ihm und von seinem Evangelium. Beteiligen Sie sich aktiv. Helfen Sie einander und dienen Sie mit Freuden unserem Gott. Brüder und Schwestern, selbst nach der dunkelsten Nacht wird der Erretter der Welt Sie einem lieblichen, strahlenden Morgen entgegenführen, dessen Licht mit Sicherheit nach und nach in Ihnen aufgehen wird. Wenn Sie voller Hoffnung auf das Licht Gottes zugehen, werden Sie einen liebevollen Vater im Himmel entdecken. Er ist mitfühlend und gütig, und keine Finsternis ist in ihm. Davon gebe ich Zeugnis. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Das Erdenleben Jesu Christi war voller Wunder. Eine jungfräuliche Mutter, ein neuer Stern, Engel, die den Hirten erschienen. Die Blinden konnten wieder sehen, die Lahmen gehen. In Gethsemane und am Grab waren Engel. Und das größte Wunder von allen, seine herrliche Auferstehung. Können Sie sich ausmalen, wie die 11 Apostel sich auf dem Berg in der Nähe von Galiläa befanden und der auferstandene Herr zu ihnen kam und sagte, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Allen Völkern, der ganzen Welt, allen Geschöpfen? War das möglich? Auch wenn Jesus es ihnen zugesichert hatte, müssen sie sich gefragt haben, ob ihnen wirklich Wunder folgen würden, wenn sie das Evangelium verbreiteten. Der Glaube besiegte jedoch den Zweifel und Petrus erhob seine Stimme und sagte, ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazoräer, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Es war nicht zu leugnen, dass an diesem Tag eine Ausschüttung des Geistes erfolgte und 3000 Seelen wurden getauft. Wie Jesus es verheißen hatte, folgte ihnen Zeichen und Wunder. Als die Kirche Jesu Christi vor 183 Jahren auf der Erde wiederhergestellt wurde, spiegelte der Auftrag des Herrn an seine kleine Schar von Jüngern die Worte wider, die er Jahrhunderte zuvor gesprochen hatte. Die Stimme der Warnung wird an alles Volk ergehen, denn wahrlich, der Ruf muss von diesem Ort hinausgehen in alle Welt und bis in die entlegensten Teile der Erde. An alles Volk, in alle Welt, in die entlegensten Teile der Erde? War das möglich? Der Erlöser versicherte es seinen Heiligen in den letzten Tagen, aber konnten sie überhaupt die Reichweite und die Bestimmung seines wunderbaren Werkes voraussehen? Sie müssen sich gefragt haben, ob ihnen wirklich Wunder folgen würden, wenn sie das Evangelium verbreiteten. Erneut besiegte der Glaube den Zweifel und Tausende wurden getauft. In England stieß Elder Wilford Woodruff auf eine ganze Religionsgemeinschaft, die auf seine Ankunft gewartet hatte. Der Geist des Herrn fiel auf diese Menschen und gleich im ersten Monat, als er auf der Farm der Benbows wohnte, taufte er 45 Prediger und mehrere hundert Mitglieder. Heute ist das nicht anders, als Elder Bednar und ich vor ungefähr 40 Jahren als Missionare tätig waren. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir nicht die ältesten der zurückgekehrten Missionare sind, die hier auf den roten Stühlen sitzen. Gab es 16.000 Missionare. Wie Präsident Monson gestern berichtet hat, haben wir heute 65.000, mehr als je zuvor. Damals gab es 562 Pfähle. Heute sind es über 3.000. Damals hatten wir in 59 Ländern Gemeinden und Zweige. Heute haben wir in 189 der 224 Länder und Gebiete der Welt Gemeinden. Wir sind an Zahlen nur klein, genau wie Nephi es vorhergesagt hat. Gleichzeitig sind wir Augenzeugen der Prophezeiung Daniels, da sich wie ohne Zutun von Menschenhand ein Stein vom Berg löst und die ganze Erde erfüllt. Dies ist eine bemerkenswerte Zeit der Wunder. Vor 6 Monaten, als Präsident Monson die Änderung der Altersgrenze für Jungen und Mädchen, die auf Mission gehen möchten, bekannt gab, war die Ausschüttung des Geistes nicht zu leugnen. Der Glaube besiegte den Zweifel und junge Männer und Frauen schritten voran. Am Donnerstag nach der Konferenz hatte ich den Auftrag, der ersten Präsidentschaft Missionsberufung vorzuschlagen. Ich war erstaunt. Die Anträge von 18-jährigen jungen Männern und 19-jährigen jungen Frauen zu sehen, die ihre Pläne bereits angepasst hatten. Sie hatten den Arzt aufgesucht, bereits mit dem Bischof und dem Pfarrpräsidenten gesprochen und ihre Missionspapiere eingereicht. Und das alles in nur 5 Tagen. Inzwischen sind noch mehrere tausend dazugekommen. Es ist ein Wunder. Wir sind dankbar für den belebenden Glauben unserer Schwestern, für weitere Missionare aus Ländern in aller Welt und für zusätzliche Ehepaare, die bereit sind, auf Mission zu gehen. 58 neue Missionen wurden angekündigt. Und da unsere Missionarschule in Provo zum Bersten voll ist, wird es bald eine neue in Mexiko-Stadt geben. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, wir nehmen den Auftrag des Erlösers unbedingt ernst. Darum geht zu allen Völkern und macht allen Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Werk wird immer weiter vorankommen und das Leben der Menschen dabei zu ihrem Vorteil ändern. Keine Macht auf der ganzen Welt kann dem Werk Gottes Einhalt gebieten. Wir sind Zeugen der Wunder des Herrn, da sich sein Evangelium auf der ganzen Welt ausbreitet. Brüder und Schwestern, so gewiss, wie der Herr mehr Missionare zu diesem Dienst inspiriert hat, so gewiss rüttelt er auch den Verstand von noch mehr guten und ehrlichen Menschen wach und öffnet ihnen das Herz, damit sie seine Missionare empfangen. Sie kennen solche Menschen bereits oder werden auf sie treffen. Sie gehören zu ihrer Familie oder sind ihre Nachbarn. Man trifft sie auf der Straße, sie sitzen neben einem im Unterricht oder sind über das Internet mit einem verbunden. Auch sie sind ein wichtiger Bestandteil dieses Wunders. Wenn Sie kein Vollzeitmissionar mit einem Namensschild im Mantel sind, ist es jetzt an der Zeit, dass Sie sich eines auf Ihr Herz schreiben, und zwar, wie Paulus es sagt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Den zurückgekehrten Missionaren sage ich, holen Sie Ihr altes Namensschild von der Mission hervor. Sie sollen es nicht tragen, aber legen Sie es irgendwo hin, wo Sie es sehen können. Der Herr braucht Sie jetzt, mehr denn je zuvor, als Werkzeug in seiner Hand. Wir alle haben zu diesem Wunder etwas beizutragen. Jedes rechtschaffene Mitglied der Kirche hat schon überlegt, wie es anderen vom Evangelium erzählen kann. Einige tun dies auf ganz natürliche Weise und wir können viel von ihnen lernen. Einige tun sich schwer damit und fragen sich, wie sie es besser machen können. Und sie wünschten, sie würden dieses Schuldgefühl, das wir manchmal verspüren, loswerden. Der Wunsch, anderen vom Evangelium zu erzählen, bringt uns alle auf die Knie. Und das sollte es auch, weil wir die Hilfe des Herrn brauchen. Präsident Monson hat uns aufgefordert, für die Gebiete zu beten, wo unser Einfluss begrenzt ist und in denen wir das Evangelium noch nicht ungehindert verkünden dürfen. Wenn wir den Vater im Himmel aufrichtig und vereint anflehen, wird der Herr uns weiterhin wichtige Türen öffnen. Wir beten auch für uns selbst, um Gelegenheiten, andere vom Evangelium zu erzählen. Der Apostel Petrus hat gesagt, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Bei all der Verwirrung und dem Aufruhr in der heutigen Welt wird es nicht verwunderlich, dass immer weniger Menschen in die Kirche gehen. Viele haben zwar den Wunsch, Gott näher zu sein und den Sinn des Lebens zu verstehen, aber sie haben auch unbeantwortete Fragen. Viele öffnen der Wahrheit ihr Herz. Aber wie der Prophet Amos es beschrieb, wanken die Menschen von Meer zu Meer. Sie ziehen von Norden nach Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, doch sie finden es nicht. Sie können ihre Fragen beantworten. In ganz alltäglichen Gesprächen können sie ihren Glauben an Christus vermehren. Der Heiland hat gesagt, haltet euer Licht hoch, damit es der Welt leuchte. Siehe, ich bin das Licht, das ihr hochhalten sollt. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie darum beten, mit wem Sie sprechen sollen, werden Ihnen Namen und Gesichter in den Sinn kommen. Ihnen werden Worte eingegeben werden, und zwar genau dann, wann Sie sie brauchen. Gelegenheiten werden sich auftun. Der Glaube wird den Zweifel besiegen, und der Herr wird Sie mit eigenen Wundern segnen. Der Erlöser hat uns gelehrt, wie wir das Evangelium verkünden sollen. Mir gefällt die Geschichte von Andreas, der die Frage stellte, Meister, wo wohnst du? Jesus hätte seinen Wohnort nennen können, aber er sagte zu Andreas, kommt und seht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Heiland damit sagen wollte, kommt und seht nicht nur, wo ich lebe, sondern wie ich lebe. Kommt und seht, wer ich bin. Kommt und spürt den Geist. Wir wissen nicht alles, was an jenem Tag geschah, aber wir wissen, dass Andreas zu seinem Bruder Simon sagte, wir haben den Messias gefunden. Wenn jemand bei einem Gespräch Interesse zeigt, können wir dem Beispiel des Heilands nacheifern und ihn einladen zu kommen und zu sehen. Einige werden diese Einladung annehmen, andere nicht. Wir alle kennen jemanden, der mehrfach eingeladen wurde, bevor er die Einladung annahm, zu kommen und zu sehen. Denken wir auch an diejenigen, die schon dabei waren, aber nur noch selten kommen. Laden wir sie ein, zurückzukommen und erneut zu sehen. Wir respektieren, wie jemand sich entscheidet und welchen Zeitplan er hat. Der Herr hat gesagt, lasst jedermann für sich selbst wählen. Mangelndes Interesse darf nicht das Band der Freundschaft und Liebe schwächen. Ob diese Einladung zu kommen und zu sehen nur angenommen wird oder nicht, sie werden die Zustimmung des Herrn verspüren. Und mit ihr wird auch ihr Glaube größer, das zu verkünden, woran sie glauben. Für alle, die das Internet und ein Handy benutzen, gibt es neue Möglichkeiten, andere einzuladen, zu kommen und zu sehen. Machen wir doch im täglichen Leben mehr davon Gebrauch, online von unserem Glauben zu erzählen. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, es gibt genügend Möglichkeiten. Ja. Junge Mitglieder aus Boston haben über diverse Blogs vom Evangelium berichtet. Diejenigen, die sich daraufhin der Kirche angeschlossen haben, hatten sich zuerst online informiert und dann die Missionarslektionen angehört. Das stärkte den Glauben der Jugendlichen, mit anderen direkt über das Evangelium zu sprechen. Einer sagte dazu, das ist keine Missionsarbeit, das ist Missionsvergnügen. Wir sitzen alle im selben Boot. Mit der Gemeinde und den Missionaren planen und beten wir und helfen einander. Schließen Sie die Vollzeitmissionare in Ihre Gedanken und Gebete mit ein. Vertrauen Sie ihnen Ihre Angehörigen und Freunde an. Der Herr vertraut Ihnen und hat Sie dazu berufen, diejenigen, die ihn suchen, zu unterweisen und zu segnen. Präsident Paulo Cretley aus der Mosambik-Mission Maputo hat folgendes Erlebnis erzählt. In Mosambik ist es ganz normal, dass ein Paar ohne Trauschein zusammenlebt, weil nach afrikanischem Brauch im Fall einer Heirat eine hohe Mitgift vorgeschrieben ist, die die meisten Paare nicht aufbringen können. Die Mitglieder und Missionare beteten und überlegten, was zu machen wäre. Die Antwort auf ihr Gebet war, stärker auf das Gesetz der Keuschheit und die Bedeutung der Ehe und der ewigen Familie einzugehen. Sie halfen damit, Paaren umzukehren und gesetzlich zu heiraten und sprachen dabei von dem Glück, das einem nur widerfährt, wenn man Jesus Christus nachfolgt. Dieses Foto zeigt Paare aus zwei verschiedenen Orten in Mosambik. Sie heirateten am Freitag und wurden mit ihren älteren Kindern am Samstag getauft. Sie luden ihre Freunde und Angehörigen ein, zu kommen und zu sehen. Und Hunderte folgten dem Aufruf. Nach der Taufe sagte eine Schwester, wir müssen uns entscheiden, ob wir den Traditionen unserer Väter oder Jesus Christus folgen wollen. Wir haben beschlossen, Christus zu folgen. Sie leben vielleicht nicht in Mosambik, Aber sie können andere auf ihre Weise und in ihrer Kultur am wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi teilhaben lassen. Beten Sie zum Vater im Himmel. Dies ist sein heiliges Werk. Er wird Ihnen zeigen, was zu tun ist. Er wird Türen öffnen, Hindernisse beseitigen und Ihnen helfen, wenn Sie nicht weiterkommen. Der Herr hat verkündet, die Stimme der Warnung wird an alles Volk ergehen, durch den Mund meiner Jünger, und keiner wird sie aufhalten. Ich bezeuge, dass die Stimme des Herrn an die Enden der Erde ergeht, damit alle, die hören wollen, hören mögen. Es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor kurzem erfuhr ein junger Vater von dem Tod seiner außergewöhnlichen Grundschullehrerin. In Erinnerung an sie schrieb er: Von all den Gefühlen und Erfahrungen, an die ich mich erinnere, ist mir in erster Linie Geborgenheit im Bewusstsein. Sie hat mir zwar Schreiben, Grammatik und Rechnen beigebracht, vor allem aber lehrte sie mich, Freude an der Kindheit zu haben. In ihrem Unterricht war es in Ordnung, wenn man hier und da mal ein Wort falsch buchstabierte. Sie sagte dann, daran arbeiten wir noch. Es war in Ordnung, wenn man etwas zu Bruch ging oder verschüttet wurde. Sie meinte einfach, wir machen das wieder heil oder wir machen das wieder sauber. Es war in Ordnung, etwas auszuprobieren, sich zu strecken, zu träumen und sich mit den Nebensächlichkeiten zu vergnügen, die nur ein Kind aufregend findet. Zu den größten Einflüssen, die man hier auf der Erde ausüben kann, zählt der Einfluss auf ein Kind. Die Vorstellung und das Selbstwertgefühl eines Kindes werden schon früh geprägt. Jeder, der mich hören kann, hat die Macht, durch das, was er sagt, das Selbstvertrauen eines Kindes und dessen Glauben an den Vater im Himmel und an Jesus Christus zu festigen. In Helaman 5 lesen wir: Und nun, meine Söhne, denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist und dass es Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst. Das sind die Worte, die Helaman seinen Söhnen mitgab. Wir lesen weiter: Und sie dachten an seine Worte, und darum gingen sie hin, um das Wort Gottes unter all dem Volk Nephi zu lehren. Obwohl die Söhne Helamans verfolgt und ins Gefängnis geworfen wurden, ließen die Worte, die sie gehört hatten, sie nie im Stich. Sie wurden beschützt und von einer Säule aus Feuer umschlossen. Dann hörten sie eine Stimme, die zu den Männern, die sie gefangen hielten, sprach: Kehrt um und trachtet nicht mehr danach, meine Knechte zu vernichten. Es war nicht eine Stimme des Donners, auch nicht eine Stimme von großem, heftigem Lärm, sondern siehe, es war eine leise Stimme von vollkommener Milde, gleich wie ein Flüstern, und sie drang bis tief in die Seele. Wir können von dieser Stimme aus dem Himmel etwas lernen. Sie war nicht laut, schimpfte nicht und war nicht herabwürdigend, sondern vollkommen mild, gab klare Anweisungen und ließ gleichzeitig Hoffnung aufkeimen. Wie wir mit unseren Kindern sprechen und welche Worte wir verwenden, können ihnen Mut machen und sie aufrichten und ihren Glauben stärken, sodass sie auf dem Weg bleiben, der zum Vater im Himmel führt. Wenn sie zur Erde kommen, sind sie bereit, uns zuzuhören. Ein Beispiel für ein Kind, das zuhörte, trug sich einmal in einem Stoffladen zu. Der Laden war mit Kunden völlig überfüllt. Da fiel allen auf, dass eine Mutter in Panik geriet, weil sie ihren kleinen Sohn verloren hatte. Zunächst rief sie seinen Namen. Connor, rief sie und lief hektisch im Laden umher. Mit der Zeit wurde sie lauter und klang immer verzweifelter. Kurz darauf wurde das Sicherheitspersonal informiert und jeder im Geschäft half bei der Suche nach dem Kind. Es vergingen ein paar Minuten ohne Erfolg. Connors Mutter geriet verständlicherweise von Minute zu Minute immer mehr außer sich und schrie immer wieder seinen Namen. Eine Kundin sprach ein stilles Gebet. Daraufhin kam mir der Gedanke, dass Connor sich vermutlich im Laden befand, jedoch Angst hatte, weil seine Mutter seinen Namen so herausbrüllte. Sie erzählte dies einer anderen Kundin, die bei der Suche mithalf, und schnell kam ihnen eine Idee. Gemeinsam liefen sie zwischen den Tischreihen durch und sagten immer wieder leise: Connor, wenn du mich hören kannst, sage, hier bin ich. Als sie langsam in den hinteren Teil des Ladens gingen und diesen Satz wiederholten, hörten sie tatsächlich eine zaghafte, leise Stimme sagen, hier bin ich. Connor hatte sich zwischen ein paar Stoffballen unter einem Tisch versteckt. Es war eine vollkommen milde Stimme, die Connor den Mut gab, sich bemerkbar zu machen. Beten Sie, um zu erfahren, was ein Kind braucht. Wenn wir das Herz eines Kindes erreichen wollen, müssen wir wissen, was es braucht. Wenn wir darum beten, können unsere Worte die Macht haben, ihm ins Herz zu dringen. Unsere Anstrengungen werden groß gemacht, wenn wir uns bemühen, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Der Herr hat gesagt, sprecht die Gedanken aus, die ich euch ins Herz geben werde, denn es wird euch zur selben Stunde, ja im selben Augenblick eingegeben werden, was ihr sagen sollt. Legen Sie Ihre Geräte beiseite und hören Sie voller Liebe zu. Leider können die Ablenkung dieser Welt viele Kinder davon abhalten, die aufmunternden Worte zu hören, die ihr Selbstbild prägen. Dr. Neil Helfen, der an der Universität von Kalifornien das Zentrum für Kinder und Familien leitet, spricht von gutartiger, elterlicher Vernachlässigung. In einer Studie wurde ein 1,5-jähriger Junge und seine Eltern beobachtet. Ihr Sohn wirkte fröhlich und aktiv. Er verbrachte gern Zeit mit seinen Eltern, besonders wenn es Pizza gab. Nach dem Abendessen hatte die Mutter einige Besorgung zu machen und der Vater sollte sich um das Kind kümmern. Er las Nachrichten auf seinem Handy, während das Kind um seine Aufmerksamkeit rang, indem es ihn mit den Resten des Pizzarandes bewarf. Da wandte sich der Vater wieder seinem Kind zu und spielte mit ihm. Bald jedoch schaute er mit dem Kind auf dem Handy ein Video an, bis seine Frau zurückkam. In beiden Fällen beobachtete Dr. Helfen, dass das Kind unzufriedener wirkte und die Verbindung zwischen Vater und Kind abnahm. Die Antwort auf unser Gebet, wie wir mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse unserer Kinder nehmen können, lautet vielleicht, dass wir alle Geräte mal beiseite legen. Wir verlieren wertvolle Augenblicke, in denen wir uns mit unseren Kindern beschäftigen und mit ihnen reden können, wenn wir uns ständig ablenken lassen. Warum nicht einfach für jeden Tag eine Uhrzeit festlegen, zu der man die technischen Geräte beiseite legt und sich wieder miteinander befasst? Schalten Sie einfach alles mal aus. Möglicherweise ist es zu Hause erst einmal ungewöhnlich ruhig und Sie wissen gar nicht recht, was Sie tun oder sagen sollen. Wenn Sie sich jedoch Ihren Kindern voll und ganz widmen, kommt es automatisch zu Gesprächen und Sie werden einander gern zuhören. Wir können unsere Kinder auch durch das, was wir schreiben, beeinflussen. Nephi schreibt, wir arbeiten eifrig daran, zu schreiben, um unsere Kinder dazu zu bewegen, dass sie an Christus glauben und sich mit Gott versöhnen lassen. Präsident Thomas S. Monson berichtete einmal von Jay Hess, einem Flieger, der in den 60er Jahren über Nordvietnam abgeschossen wurde. 2 Jahre lang hatte seine Angehörigen keine Ahnung, ob er noch lebte. Diejenigen, die ihn nach Hanoi verschleppt hatten, erlaubten ihm schließlich, nach Hause zu schreiben. Aber er musste sich auf höchstens 25 Wörter beschränken. Präsident Monson stellte die Frage, was würden Sie oder ich unseren Angehörigen mitteilen, wenn wir in dieser Lage wären, nachdem wir sie über 2 Jahre nicht gesehen haben und nicht wissen, ob wir sie jemals wiedersehen werden. Weil er seinen Angehörigen etwas mitteilen wollte, was sie erkennen ließe, dass es von ihm stammte, und auch, um ihnen einen guten Rat zu geben, schrieb Bruder Hess diese Worte. Folgendes ist wichtig: Eine Eheschließung im Tempel, eine Mission, eine Ausbildung. Geht voran, setzt euch Ziele, schreibt alles auf, macht 2x im Jahr Familienfotos. Was würden Sie Ihren Kindern schreiben, wenn Sie höchstens 25 Wörter hätten? Der junge Vater, den ich vorhin erwähnt habe und der von seiner Grundschullehrerin berichtete, zieht nun selbst eine kleine Tochter groß. Er spürt das himmlische Vertrauen, das in ihn gesetzt wurde. Wie sieht die Zukunft dieses Mädchens aus? Was wird ihr Vater sagen, was ihr tief ins Herz dringen wird? Welche Worte werden ihr Mut machen, sie aufrichten und ihr helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben? Wird es etwas nützen, wenn er sich Zeit nimmt und ihr zuflüstert, dass sie ein Kind Gottes ist? Wird sie sich eines Tages daran erinnern, dass ihr Vater oft zu ihr gesagt hat, dass er alles an ihr liebt? Denn ist es nicht genau das, was der Vater im Himmel zu seinem Sohn und zu uns allen sagte, als er sprach, das ist mein geliebter Sohn, und dann hinzufügte, an dem ich Wohlgefallen habe? Mögen die Worte, die wir zu unseren Kindern sagen und ihnen schreiben, die Liebe widerspiegeln, die der Vater im Himmel für seinen Sohn Jesus Christus und für uns empfindet. Mögen wir dann innehalten und zuhören, denn ein Kind ist imstande, Großes und Wunderbares zu erwidern. Das sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Der Chor und die Anwesenden stehen nun bitte auf und singen das Lied Herr und Gott der Himmelsheere, Nummer 47 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang wird Ada L. Whitney Clayton von der Präsidentschaft der 70er zu uns sprechen. Danach hören wir von Elder L. Tom Perry vom Kollegium der 12 Apostel. Der Chor singt dann das Lied Wo Liebe ist.
This is the 183rd.
Dies ist die 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Vor einigen Jahren besuchten meine Frau und ich einen unserer Söhne und seine Familie zum Abendessen. Es ging so zu, wie es bei vielen Familien mit kleinen Kindern der Fall ist. Laut, aber sehr vergnüglich. Kurz nach dem Essen saßen unsere 4 Jahre alte Enkelin Anna und ich noch am Tisch. Als sie bemerkte, dass sie meine volle Aufmerksamkeit genoss, stellte sie sich aufrecht auf eine Bank und blickte mich unverwandt an. Als sie sicher war, dass ich sie ansah, gebot sie mir feierlich: Sieh zu und lerne. Daraufhin tanzte und sang sie für mich. Annas Aufforderung, zuzusehen und zu lernen, war Weisheit aus dem Mund eines Kindes. Wir können ungemein viel lernen, indem wir zusehen und dann darüber nachdenken, was wir gesehen und empfunden haben. Ich möchte in diesem Sinne ein paar Grundsätze nennen, die mir aufgefallen sind, als ich wunderbare und treue Ehepaare beobachtet und von ihnen gelernt habe. Diese Grundsätze schaffen eine stabile, erfüllende Ehe, die mit den himmlischen Grundsätzen vereinbar ist. Ich lade Sie ein, mit mir zuzusehen und zu lernen. Zunächst habe ich beobachtet, dass in den glücklichsten Ehen sowohl der Mann als auch die Frau ihre Beziehung als eine köstliche Perle betrachten, als unendlich wertvollen Schatz. Beide verlassen Vater und Mutter und brechen auf, um das Fundament für eine Ehe zu errichten, die für die Ewigkeit angelegt ist. Ihnen ist bewusst, dass sie auf einem Weg wandeln, den Gott festgesetzt hat. Sie wissen, dass keine Beziehung jedweder Art so viel Freude bringen, so viel Gutes erzeugen oder in einem solchen Maße zur Veredelung des Einzelnen führen kann. Sehen Sie zu und lernen. Die besten Ehepaare sehen ihre Ehe als unschätzbar wertvoll an. Zweitens, Glaube. Erfolgreiche Ehen sind auf das Fundament des Glaubens an den Herrn Jesus Christus gebaut und richten sich an seinen Lehren aus. Ich habe beobachtet, dass Paare, die ihre Ehe zu etwas Wertvollem gemacht haben, Glaubensmuster anwenden. Sie nehmen wöchentlich an der Abendmahlsversammlung und anderen Versammlungen teil, halten den Familienabend ab, beten, studieren sowohl gemeinsam als auch für sich in den Schriften und zahlen den vollen Zehnten. Ihr gemeinsames Ziel ist es, gehorsam und gut zu sein. Sie sehen die Gebote nicht als Buffet an, an dem man sich selbst bedient und nur das aussucht, was einem am ehesten zusagt. Der Glaube ist die Grundlage jeder Tugend, die die Ehe festigt. Festigt man den Glauben, festigt man die Ehe. Der Glaube wächst, wenn wir die Gebote halten, und Harmonie und Freude in der Ehe tragen ebenfalls dazu bei. Daher ist es unerlässlich, dass man die Gebote hält, um eine stabile Ehe zu schaffen. Sehen Sie zu und lernen Sie. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus ist die Grundlage glücklicher, ewiger Ehen. Drittens, Umkehr. Ich habe erkannt, dass sich glückliche Ehen auf die Gabe der Umkehr stützen. Dies ist in jeder guten ehelichen Beziehung ein unverzichtbares Element. Ehepartner, die sich regelmäßig ehrlich selbst überprüfen und unverzüglich die erforderlichen Schritte zur Umkehr ergreifen und sich zum Guten ändern, machen dadurch in ihrer Ehe von einem heilenden Balsam Gebrauch. Die Umkehr hilft uns, Harmonie und Frieden wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Demut ist der wichtigste Bestandteil der Umkehr. Wer demütig ist, ist selbstlos, nicht selbstsüchtig. Der Demütige beharrt weder auf seinem Willen, noch äußert er sich so, als sei er moralisch überlegen. Stattdessen antwortet er auf sanfte Weise und achtet gütig auf Verständnis, nicht auf Rechtfertigung. Der Demütige begreift, dass niemand den anderen ändern kann, dass wir jedoch durch Glauben, Anstrengung und mit der Hilfe Gottes die eigene mächtige Wandlung im Herzen erleben können. Wenn wir diese mächtige Wandlung im Herzen erleben, führt dies dazu, dass wir andere, vor allem unseren Ehepartner, mit Sanftmut behandeln. Demut bedeutet, dass sich sowohl der Mann als auch die Frau bemühen, einander Gutes zu tun, zu helfen und aufzurichten und den anderen bei jeder Entscheidung an die erste Stelle zu setzen. Sehen Sie zu und lernen Sie. Umkehr und Demut sind Grundlage glücklicher Ehen. Viertens, Achtung. Ich habe beobachtet, dass Mann und Frau sich in einer hervorragenden, glücklichen Ehe als gleichwertige Partner ansehen. Gepflogenheiten, bei denen der Mann seine Frau beherrscht oder sie wie einen Partner zweiter Klasse behandelt, stehen nicht im Einklang mit dem göttlichen Gesetz und müssen durch richtige Grundsätze und Verhaltensweisen ersetzt werden. In einer guten Ehe treffen Mann und Frau Entscheidungen einmütig, wobei jeder voll daran beteiligt und gleich stimmberechtigt ist. Sie stellen das Zuhause in den Mittelpunkt und helfen sich gegenseitig bei ihren gemeinsamen Aufgaben. Ihre Ehe gründet sich auf Zusammenarbeit, nicht auf Verhandlungsgeschick. Das Abendessen und die Zeit danach als Familie werden zur wichtigsten Zeit des Tages, bei der sie sich besonders viel Mühe geben. Sie schalten Unterhaltungsgeräte aus und verzichten auf Ablenkungen, um bei häuslichen Pflichten mitzuhelfen. Wann immer möglich, lesen sie abends mit ihren Kindern und bringen sie gemeinsam ins Bett. Sie begeben sich gemeinsam zur Nachtruhe. Soweit es ihre Pflichten und die Umstände zulassen, sind Mann und Frau bestrebt, Seite an Seite die wichtigste Arbeit zu verrichten, die es gibt, nämlich die in den eigenen vier Wänden. Wo Achtung herrscht, herrscht Offenheit, ein weiterer wichtiger Bestandteil einer glücklichen Ehe. Es gibt in Ehen, die auf gegenseitiger Achtung und Offenheit basieren, keine Geheimnisse in wichtigen Angelegenheiten. Mann und Frau treffen alle Entscheidungen, die Finanzielles betreffen, gemeinsam und wissen gleichermaßen darüber Bescheid. Loyalität ist eine Form der Achtung. Von den Propheten wird uns gesagt, dass Partner in einer guten Ehe einander zutiefst ergeben sind. Sie verwenden soziale Medien so, dass sie in jeder Weise würdig bleiben. Sie gestatten sich keine geheimen Ausflüge ins Internet. Sie teilen einander freimütig ihre Passworte für soziale Netzwerke mit. Sie sehen sich keine Internetprofile von anderen auf eine Art und Weise an, durch die das heilige Vertrauen des Ehepartners missbraucht werden könnte. Sie sagen und tun nichts, was in die Nähe der Unschicklichkeit rückt, sei es dicht an der Grenze oder leibhaftig. Sehen Sie zu und lernen Sie. In einer hervorragenden Ehe herrschen vollkommene Achtung, Offenheit und Treue. Fünftens, Liebe. Die glücklichsten Ehen, die ich beobachtet habe, strahlen Gehorsam gegenüber einem der freudigsten Gebote aus, dass wir liebevoll miteinander leben sollen. Der Herr richtete sich an die Ehemänner, als er gebot, du sollst deine Frau mit deinem ganzen Herzen lieben und sollst an ihr festhalten und an niemanden und nichts sonst. Das Handbuch der Kirche lehrt, das Wort festhalten in diesem Gebot bedeutet, jemandem vollständig zugetan und treu zu sein. Ein Ehepaar hält an Gott und aneinander fest, indem der eine dem anderen dient und ihn liebt und indem man seine Bündnisse voneinander und vor Gott in völliger Treue einhält. Beide, Mann und Frau, geben ihr Leben als Alleinstehende auf und machen ihre Ehe zu ihrer obersten Priorität. Sie lassen nicht zu, dass ein anderer Mensch oder ein sonstiger Anreiz einen höheren Rang einnimmt, als das Ziel, die Bündnisse einzuhalten, die sie mit Gott und dann miteinander eingegangen sind. Sehen Sie zu und lernen Sie. Ein Paar, das eine gute Ehe führt, ist sich in Liebe vollständig zugetan. Es gibt Menschen, deren Ehe nicht so glücklich ist. Menschen, die nie geheiratet haben, die geschieden sind, die alleinerziehend sind oder aus anderen Gründen nicht heiraten können. Diese Umstände können äußerst schwierig und kummervoll sein. Doch müssen sie nicht von ewiger Dauer sein. Ich bitte für diejenigen von Ihnen, die sich in einer solchen Situation befinden und dennoch frohgemut alles tun, was in ihrer Macht liegt, durchzuhalten, dass der Himmel sie reichlich segnen möge. Streben Sie nach dem Ideal einer ewigen Ehe, indem Sie sich unter anderem bemühen, ein würdiger Ehepartner zu sein oder einer zu werden. Halten Sie die Gebote und vertrauen Sie auf den Herrn und seine vollkommene Liebe für Sie. Eines Tages wird sich für Sie jede Segnung in diesem Hinblick auf die Erde verheißen wurde erfüllen. In einem der schönsten Verse im Buch Mormon steht, und sie heirateten und wurden verheiratet und wurden gemäß den mannigfaltigen Verheißungen gesegnet. die der Herr ihnen gegeben hat. Die Verheißungen des Herrn erstrecken sich auf alle, die den Lebensweg folgen, auf dem die glücklichen, heiligen, ehelichen Beziehungen gründen. Derlei Segnungen sind die herrliche und natürliche Folge, wenn man treu nach dem Evangelium Jesu Christi lebt. Ich bin dankbar für meine wunderbare Frau Kathy. Sie ist die Liebe meines Lebens. Die Ehe ist Gottes Geschenk an uns. Die Qualität unserer Ehe ist unser Geschenk an ihn. Ich gebe Zeugnis vom herrlichen Plan unseres liebevollen Vaters im Himmel, der uns das Tor zur eindrucksvollen ewigen Ehe eröffnet hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I received a special gift last Christmas.
Vergangene Weihnachten erhielt ich ein besonderes Geschenk, mit dem viele Erinnerungen verbunden sind. Meine Nichte gab es mir. Das Geschenk gehörte zu den Sachen, die in meinem Elternhaus zurückgeblieben waren, als ich nach meiner Hochzeit auszog. Es war dieses kleine braune Buch, das ich hier in der Hand halte. Solch ein Buch wurde Mitgliedern der Kirche gegeben, die im Zweiten Weltkrieg Soldat wurden. Ich betrachte das Buch als Geschenk von Präsident Heber J. Grant und seinen Ratgebern J. Reuben Clark Jr. und David O. McKay. In einem Schreiben dieser drei Propheten Gottes am Anfang des Buches steht: Die Umstände des Militärdienstes lassen es nicht zu, dass wir regelmäßig mit ihnen persönlich in Verbindung bleiben, sei es direkt oder durch einen Vertreter. Die nächstbeste Möglichkeit besteht für uns darin, ihnen Auszüge aus neuzeitlicher Offenbarung und Erläuterungen der Evangeliumsgrundsätze an die Hand zu geben, die ihnen, wo immer sie sich auch befinden mögen, neue Hoffnung und Glauben sowie Trost, Zuspruch und geistigen Frieden schenken sollen. Heute befinden wir uns in einem weiteren Weltkrieg. Doch dieses Mal gibt es keine Kriegswaffen. Dieser Krieg wird mit Gedanken, Worten und Taten geführt. Es ist ein Krieg gegen die Sünde. Und mehr denn je müssen wir dazu ermahnt werden, die Gebote zu halten. Der Säkularismus wird zur Norm und viele daraus resultierenden Vorstellungen und Verhaltensweisen stehen im direkten Widerspruch zu dem, was der Herr zum Wohl seiner Kinder eingerichtet hat. In dem kleinen braunen Buch findet sich gleich nach dem Schreiben der ersten Präsidentschaft eine Einladung für Militärdienstleistende mit der Überschrift »Gehorsam gegenüber dem Gesetz bedeutet Freiheit«. In diesem Text werden Parallelen zwischen den Militärgesetzen, die dem Wohl aller Militärangehörigen dienen, und den göttlichen Gesetzen gezogen. Es heißt dort, im Universum, wo Gott die Befehlsgewalt ausübt, gibt es auch Gesetze, allgemeingültige, ewige Gesetze, mit denen gewisse Segnungen und unabänderliche Strafen verbunden sind. Abschließend wird der Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes hervorgehoben. Wenn Sie erhobenen Hauptes zu Ihren Lieben zurückkehren möchten, wenn Sie ein Mann sein wollen und ein erfülltes Leben führen möchten, dann befolgen Sie das Gesetz Gottes. Dadurch können Sie den kostbaren Freiheiten, für deren Erhalt Sie kämpfen, eine weitere hinzufügen, von der alle anderen Freiheiten sehr wohl abhängen mögen. Die Freiheit von Sünde. Denn Gehorsam gegenüber dem Gesetz bedeutet fürwahr Freiheit. Warum klangen die Worte »Gehorsam gegenüber dem Gesetz bedeutet Freiheit« mir damals so glaubhaft? Warum klingen sie auch heute uns allen glaubhaft? Vielleicht liegt es daran, dass wir über offenbarte Erkenntnis über unser Vorherdasein verfügen. Wir sind uns bewusst, dass zu Anbeginn der Zeit, als Gott, der ewige Vater, uns seinen Plan vorlegte, der Satan diesen abändern wollte. Er sagte, er werde alle Menschen erlösen. Es sollte nicht eine Seele verloren gehen. Und der Satan war überzeugt davon, dass er seinen Vorschlag erfolgreich in die Tat umsetzen könnte. Aber das hatte einen nicht hinnehmbaren Preis. Die Vernichtung der Entscheidungsfreiheit des Menschen, die eine Gabe Gottes war und ist. Über diese Gabe hat Präsident Harold B. Lee gesagt, Neben dem Leben selbst ist die Entscheidungsfreiheit das größte Geschenk Gottes an die Menschen. Darum war es keine Kleinigkeit, dass der Satan die Entscheidungsfreiheit des Menschen missachtete. Die Entscheidungsfreiheit wurde sogar zum wesentlichen Streitpunkt, über den der Kampf im Himmel ausgetragen wurde. Der Sieg im Kampf im Himmel war auch ein Sieg für die Entscheidungsfreiheit des Menschen. Aber der Satan war noch nicht am Ende. Sein Ausweichplan, der Plan, den er seit den Tagen Adams und Evas ausführt, besteht darin, die Menschen in Versuchung zu führen, und zwar um zu beweisen, dass sie die Entscheidungsfreiheit als Geschenk Gottes nicht verdienen. Der Satan hat viele Gründe für sein Handeln, von denen Rache vielleicht das stärkste Motiv ist. Einer ist aber auch, dass er die Menschen so elend machen möchte, wie er selbst ist. Keiner von uns sollte je unterschätzen, wie begierig der Satan den Erfolg sucht. Seine Rolle in Gottes ewigem Plan ist es, in allen Dingen einen Gegensatz zu schaffen und unsere Entscheidungsfreiheit auf die Probe zu stellen. Jede Entscheidung, die wir treffen, stellt unsere Entscheidungsfreiheit auf die Probe. Ob wir uns dafür entscheiden, den Geboten Gottes gegenüber gehorsam oder ungehorsam zu sein, ist tatsächlich auch eine Entscheidung zwischen Freiheit und ewigem Leben und Knechtschaft und Tod. Diese grundlegende Lehre wird in 2. Nephi 2, Vers 27 klar dargelegt. Darum sind die Menschen gemäß dem Fleische frei. Und alles ist ihnen gegeben, was für den Menschen notwendig ist. Und sie sind frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen, durch den großen Mittler für alle Menschen, oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen, gemäß der Gefangenschaft und Macht des Teufels. Denn er trachtet danach, dass alle Menschen so elend seien wie er selbst. In vielerlei Hinsicht hat sich diese Welt immer im Krieg befunden. Ich glaube, dass die erste Präsidentschaft sich über einen sehr viel größeren Krieg als den Zweiten Weltkrieg Sorgen machte, als sie mir mein kleines braunes Buch schickte. Ich glaube auch, dass sie hoffte, das Buch werde in diesem größeren Krieg, dem Krieg gegen die Sünde, ein Schild des Glaubens gegen den Satan und seine Herrscharen darstellen und mich daran erinnern, die Gebote Gottes zu leben. Die 10 Gebote, die mit zu den ältesten Maßstäben zählen, können dafür herangezogen werden, uns selbst zu messen und uns mit früheren Generationen zu vergleichen. Für den Großteil der zivilisierten Welt, insbesondere für die jüdisch-christlich geprägte Welt, stellen die 10 Gebote die allgemein am ehesten anerkannte und dauerhafteste Grenze zwischen Gut und Böse dar. Meines Erachtens werden heute 4 der 10 Gebote genauso ernst genommen wie früher. In unserer Kultur verabscheuen und verurteilen wir Mord, Diebstahl und Lüge, und wir glauben noch immer daran, dass Kinder ihren Eltern gegenüber verantwortlich sind. Aber in der Gesellschaft als Ganzes werden die anderen 6 Gebote gewohnheitsmäßig ausgeblendet. Sofern weltliche Prioritäten als Gradmesser dafür taugen, dann haben wir gewiss andere Götter, die wir dem wahren Gott vorziehen. Wir machen berühmte Persönlichkeiten, Lebensweisen, Reichtum und ja, manchmal auch Bildnisse und Gegenstände zu Götzen. Wir gebrauchen den Namen Gottes in jeder Hinsicht auf lästerliche Weise, auch wenn wir unsere Meinung äußern oder fluchen. Wir nutzen den Sonntag für unsere größten Spiele, die wichtigsten Freizeitaktivitäten, die umfangreichsten Einkäufe und so ziemlich alles außer der Gottesverehrung. Wir betrachten sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe als Entspannung und Unterhaltung. Und das Begehren ist zu einer viel zu weit verbreiteten Lebenseinstellung geworden. In jeder Evangeliumszeit haben die Propheten durchweg davor gewarnt, 2 der wichtigeren Gebote zu brechen, nämlich diejenigen in Bezug auf Mord und Ehebruch. Ich erkenne eine gemeinsame Grundlage dieser beiden entscheidenden Gebote. Es ist die Ansicht, dass Gott über das Leben an sich die Oberhoheit besitzt und dass der leibliche Körper, der Tempel des irdischen Lebens, innerhalb der Grenzen zu erschaffen ist, die Gott gesetzt hat. Wenn der Mensch nun am Anfang oder am Ende des Lebens die Gesetze Gottes durch seine eigenen Regeln ersetzt, ist das die größte Anmaßung und die schwerste Sünde. Am meisten in Mitleidenschaft gezogen von diesen abwertenden Denkweisen in Bezug auf die Heiligkeit der Ehe wird die Familie. Die Stärke der Familien nimmt in alarmierender Geschwindigkeit ab, und dieser Verfall fügt der Gesellschaft großen Schaden zu. Ich sehe da einen unmittelbaren Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Wenn wir die Verpflichtung und Treue gegenüber unserem Ehepartner aufgeben, dann entfernen wir den Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Es ist hilfreich, wenn wir die Gebote als liebevolle Ratschläge eines weisen, allwissenden Vaters im Himmel betrachten. Er ist auf unser ewiges Glück aus, und seine Gebote sind der Wegweiser, den er uns gegeben hat, damit wir zu ihm zurückkehren. Nur so können wir ewig glücklich sein. Wie ausschlaggebend sind das Zuhause und die Familie für unser ewiges Glück? Auf Seite 141 in meinem kleinen braunen Buch steht: Unser Himmel ist in der Tat nur wenig mehr als die Projektion unseres Zuhauses auf die Ewigkeit. Die Lehre über die Familie und das Zuhause wurde in jüngerer Vergangenheit mit großer Deutlichkeit und mit Nachdruck in der Proklamation an die Welt zur Familie bekräftigt. Darin wird aufgezeigt, dass die Familie ewiger Natur ist und darauf aufbauend der Zusammenhang mit dem Gottesdienst im Tempel erläutert. In der Proklamation wird auch das Gesetz verkündet, auf dem das ewige Glück der Familie beruht, nämlich, dass die heilige Fortpflanzungskraft nur zwischen einem Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Gott offenbart seinen Propheten, dass es unumstößliche sittliche Maßstäbe gibt. Sünde bleibt immer Sünde. Wenn wir den Geboten des Herrn ungehorsam sind, wird uns das immer seiner Segnungen berauben. Die Welt ändert sich ständig und drastisch. Aber Gott, seine Gebote und die verheißenen Segnungen ändern sich nicht. Sie sind unwandelbar und beständig. Die Menschen erhalten ihre Selbstständigkeit als Gabe Gottes, aber ihre Freiheit und im Gegenzug ihr ewiges Glück hängen vom Gehorsam gegenüber seinen Gesetzen ab. Es ist so, wie Alma seinem irregegangenen Sohn Corianton sagte: Schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht. In der heutigen Zeit, in der die Fülle des Evangeliums wiederhergestellt ist, hat uns der Herr erneut die Segnungen offenbart, die uns für Gehorsam gegenüber seinen Geboten verheißen sind. In Lehre und Mündisse, Abschnitt 130, lesen wir: Es gibt ein Gesetz, das im Himmel vor den Grundlegungen dieser Welt unwiderruflich angeordnet wurde und auf dem alle Segnungen beruhen. Und wenn wir irgendeine Segnung von Gott erlangen, dann nur, indem wir das Gesetz befolgen, auf dem sie beruht. Es wird sicherlich keine Lehre in den Heiligen Schriften stärker betont als Gottes gleichbleibende Gebote und ihr Zusammenhang mit unserem Glück und Wohl als Mensch, als Familie und als Gesellschaft. Es gibt unumstößliche sittliche Maßstäbe. Wenn wir den Geboten des Herrn ungehorsam sind, wird uns das immer seiner Segnungen berauben. Dies alles ändert sich nicht. In einer Welt, wo der moralische Kompass der Gesellschaft immer mehr aussetzt, gerät das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi niemals ins Wanken. Ebenso wenig sollten es die Pfähle und Gemeinden, die Familien und die einzelnen Mitglieder. Wir dürfen uns nicht aussuchen, welche Gebote wir als wichtig erachten und halten wollen, sondern wir müssen alle Gebote Gottes anerkennen. Wir müssen fest und unverrückbar stehen und dabei vollkommen auf die Beständigkeit des Herrn vertrauen und vollkommen auf seine Verheißungen bauen. Mögen wir immer ein Licht sein, das auf einem Berg steht und ein Vorbild im Halten der Gebote, die sich nie geändert haben und sich nie ändern werden. Dieses kleine Buch machte den Mitgliedern in den Streitkräften Mut, in Kriegszeiten moralisch standhaft zu bleiben. Mögen wir gleichermaßen in diesem Krieg der letzten Tage aller Welt ein Leuchtfeuer sein, besonders den Kindern Gottes, die nach den Segnungen des Herrn streben. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen. Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik heute Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach seinen Worten singt der Chor: Kommt, Heilige, kommt. Das Schlussgebet spricht dann Elder O. Vincent Halleck von den 70ern.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, heute Vormittag bei Ihnen zu sein. Ich bitte Sie um Ihren Glauben und um Ihre Gebete, wenn ich nun die Ehre in Anspruch nehme, zu Ihnen zu sprechen. Schon seit jeher bemüht sich der Mensch zu erkennen und zu verstehen, was es mit dem Erdenleben auf sich hat, welche Stellung er hier einnimmt, zu welchem Zweck er hier ist und wie er Frieden und Glück erlangen kann. Solche Fragen stellt sich doch jeder von uns. Und diese Erkenntnis und diese Einsichten stehen einem jeden Menschen offen. Sie sind in Wahrheiten von ewiger Natur zu finden. In Lehre und Bündnisse, Abschnitt 1, Vers 39 lesen wir: Denn siehe, ja siehe, der Herr ist Gott, und der Geist gibt Zeugnis, und das Zeugnis ist wahr, und die Wahrheit verbleibt für immer und immer. In einem Liedtext heißt es so schön: Wenn der Himmel vergeht und die Erde verbrennt, bleibt die Wahrheit, des Daseins Urelement, unwandelbar, ewig bestehen. Manch einer stellt sich die Frage: Wo kann ich diese Wahrheit finden und wie kann ich sie erkennen? In einer Offenbarung, die im Mai 1833 in Kirtland, Ohio, durch den Propheten Joseph Smith gegeben wurde, hat der Herr verkündet: Wahrheit ist Kenntnis von etwas, wie es ist und wie es war und wie es kommen wird. Der Geist der Wahrheit ist von Gott. Und kein Mensch empfängt eine Fülle, wenn er nicht seine Gebote hält. Wer Gottes Gebote hält, empfängt Wahrheit und Licht, bis er in der Wahrheit verherrlicht ist und alles weiß. Ist es nicht eine herrliche Verheißung? Wer Gottes Gebote hält, empfängt Wahrheit und Licht, bis er in der Wahrheit verherrlicht ist und alles weiß. In unserer aufgeklärten Zeit, da die Fülle des Evangeliums wiederhergestellt worden ist, braucht niemand auf einem unerforschten Meer oder auf unbekannten Straßen nach der Wahrheit zu suchen. Der Vater im Himmel hat in seiner Liebe zu uns den Weg abgesteckt und für einen untrüglichen Wegweiser gesorgt, nämlich den Gehorsam. Erkenntnis von der Wahrheit und Antworten auf unsere allergrößten Fragen erhalten wir dann, wenn wir Gottes Geboten gehorsam sind. Gehorsam lernen wir unser ganzes Leben lang. Als wir noch klein waren, haben diejenigen, die für unser Wohlergehen verantwortlich waren, Regeln und Richtlinien aufgestellt, um für unsere Sicherheit zu sorgen. Für uns alle wäre das Leben einfacher, wenn wir diese Regeln voll und ganz befolgten. Viele von uns lernen jedoch erst aus eigener Erfahrung, wie weise es ist, wenn man gehorsam ist. Als ich ein Kind war, verbrachte meine Familie den Sommer von Anfang Juli bis Anfang September stets in unserer Hütte im Vivian Park im Provo Canyon in Utah. Einer meiner besten Freunde in diesen unbeschwerten Sommertagen war Danny Larson, dessen Familie ebenfalls eine Hütte im Vivian Park besaß. Tag für Tag durchstreiften wir dieses Jungenparadies. Wir angelten in den Bächen und Flüssen. Wir sammelten Steine und andere Kostbarkeiten. Wir wanderten und kletterten und genossen einfach jede Minute einer jeden Stunde eines jeden Tages. Einmal hatten Danny und ich vor, mit unseren Freunden aus dem Canyon am Abend ein Lagerfeuer zu machen. Wir wollten dazu einen Teil eines nahen Wiesenstücks von den hohen Gräsern freimachen, denn die trockenen Halme kratzten und stachen und machten den Ort somit ungeeignet. Wir versuchten also, die hohen Grasbüschel auszureißen, um einen kreisförmigen freien Platz zu schaffen. Wir zupften und zerrten an den Halmen so fest wir nur konnten, aber es gelang uns kaum, einige Handvoll der hartnäckigen Gräser auszureißen. Uns wurde klar, dass wir dafür den ganzen Tag brauchen würden. Und schon jetzt verließen uns die Kräfte und unsere Begeisterung schwand zusehends. Und da kam mir Achtjährigen die vermeintlich perfekte Lösung in den Sinn. Ich sagte zu Danny, wir brauchen das Gras doch bloß zu versengen. Brennen wir doch einfach einen Kreis in das Gras. Er war einverstanden. Und schon lief ich zur Hütte, um Zündhölzer zu holen. Falls Sie meinen, wir mit unseren 8 Jahren hätten damals mit Streichhölzern hantieren dürfen, möchte ich hierzu ganz unmissverständlich erklären, dass weder Danny noch ich die Erlaubnis hatten, unbeaufsichtigt welche zu verwenden. Uns beiden war immer wieder eingeschärft worden, wie gefährlich ein Feuer sein kann. Aber ich wusste ja, wo meine Eltern die Streichhölzer aufbewahrten. Und wir mussten doch dieses Feld abbrennen. Ohne noch weiter darüber nachzudenken, rannte ich zur Hütte, griff nach ein paar Zündhölzern, schaute mich um, ob das auch niemand sah, und ich versteckte sie rasch in meiner Hosentasche. Und so lief ich zu Danny zurück und war froh, dass ich die Lösung unseres Problems in der Hosentasche mit mir trug. Ich weiß noch, dass ich mir damals dachte, das Feuer würde nur bis dorthin brennen, wo wir es brauchten, und danach auf wundersame Weise wieder ausgehen. Ich entzündete also ein Streichholz in einem Stein und setzte das verdorrte Präriegras in Brand. Die dünnen Halme gingen in Flammen auf, als wären sie mit Benzin übergossen gewesen. Am Anfang waren Danny und ich hellauf begeistert. Wir schauten zu, wie das dürre Gras dahinschwand. Doch dann wurde uns klar, dass das Feuer nicht einfach von allein ausgehen wollte. Wir gerieten in Panik, als wir merkten, dass wir das Feuer nicht mehr aufhalten konnten. Die bedrohlichen Feuerzungen leckten bereits an den Gräsern am Berghang und bedrohten die Kiefern und alles andere, was dort stand. Schließlich blieb uns nichts anderes übrig, als schleunigst Hilfe zu holen. Alle Männer und Frauen im Vivian Park waren bald darauf damit beschäftigt, immer wieder mit nassen Jutesäcken auf die Flammen einzuschlagen, um das Feuer zu löschen. Nach ein paar Stunden waren dann endlich auch die letzten Glutnester erstickt. Die jahrhundertealten Kiefern waren verschont geblieben und ebenso auch die Hütten, die irgendwann den Flammen zum Opfer gefallen wären. Danny und ich lernten an diesem Tag einige unangenehme, doch grundlegende Lektionen. Nicht zuletzt die, wie wichtig Gehorsam ist. Es gibt Regeln und Gesetze, die unsere körperliche Sicherheit gewährleisten sollen. Der Herr hat überdies Richtlinien und Gebote für unsere geistige Sicherheit festgelegt, damit wir es gut schaffen, durch das oftmals trügerische Erdenleben hindurchzusteuern und schließlich zum Vater im Himmel zurückzukommen. Vor vielen 100 Jahren sagte Samuel seinem Volk, bei dem Tieropfer noch üblich waren, einst unumwunden, Gehorsam ist besser als Opfer, hinhören besser als das Fett von Widdern. In unserer Evangeliumszeit hat der Herr dem Propheten Joseph Smith offenbart, der Herr fordert das Herz und einen willigen Sinn, und die Willigen und Gehorsamen werden in diesen letzten Tagen das Gute aus dem Land Zion essen. Alle Propheten, die aus früherer Zeit ebenso wie die heutigen wissen, dass Gehorsam für unsere Errettung unabdingbar ist. Nephi hat gesagt, ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. Auch wenn andere in ihrem Glauben Gehorsam nachließen, so ließ doch Nephi niemals davon ab, genau das zu tun, was der Herr von ihm verlangte. Und zahllose Generationen sind infolgedessen gesegnet worden. Ein zu Herzen gehender Bericht über Gehorsam ist die Geschichte von Abraham und Isaak. Wie schmerzhaft und qualvoll muss es doch für Abraham gewesen sein, dem Gebot Gottes zu gehorchen und seinen geliebten Sohn Isaak ins Land Moria zu führen, um ihn dort als Opfer darzubringen. Können wir uns vorstellen, wie schwer es Abraham ums Herz gewesen sein muss unterwegs? Gewiss hat er ganz fürchterlich an Körper und Geist gelitten, als er Isaak fesselte, auf den Altar legte und nach dem Messer griff, um ihn zu töten. Mit unerschütterlichem Glauben und damit einhergehendem Gottvertrauen fügte er sich dem Gebot des Herrn. Wie herrlich war dann doch das Gotteswort und mit welcher leichtem Staunen nahm er es auf. Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Abraham war geprüft und erprobt worden, und wegen seiner Glaubenstreue und seines Gehorsams gab ihm der Herr diese herrliche Verheißung. Ich zitiere, segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Ende des Zitats. Von uns wird zwar nicht gefordert, dass wir unseren Gehorsam auf solch dramatische und herzzerreißende Weise unter Beweis stellen. Doch auch von uns wird Gehorsam verlangt. Im Oktober 1873 erklärte Präsident Joseph F. Smith, Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels. Und Präsident Gordon B. Hinckley bekräftigte, das Glück der Heiligen der letzten Tage, der Frieden, der Fortschritt, der Wohlstand der Heiligen der letzten Tage und die ewige Errettung und Erhöhung dieses Volkes, all das liegt darin begründet, dass dieses Volk den Ratschlägen Gottes gemäß wandelt. Gehorsam ist ein Wesensmerkmal der Propheten. Über all die Jahrhunderte hinweg hat er ihnen Stärke und Erkenntnis verliehen. Auch wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir ebenso gut ein Anrecht auf diesen Quell der Stärke und Erkenntnis haben. Jedem von uns steht diese Quelle heute ebenso uneingeschränkt zur Verfügung, sofern wir Gottes Geboten gehorsam sind. Ich habe im Lauf meines Lebens viele Menschen kennengelernt, die ganz besonders glaubenstreu und gehorsam waren. Sie sind mir ein Segen und eine Quelle der Inspiration. Ich möchte Ihnen gern von zwei solcher Menschen berichten. Walter Krause, ein standhaftes Mitglied der Kirche, lebte nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie in Ostdeutschland. Bruder Krause war ein Mann, der den Herrn liebte und ihm diente, auch wenn das Leben nicht leicht für ihn war, weil in diesem Teil der Welt keine Freiheit herrschte. Jeden Auftrag, den er erhielt, führte er getreulich und pflichtbewusst aus. Der andere, von dem ich berichten möchte, hieß Johann Dendorfer. Er war gebürtiger Ungar und hatte sich mit 17 Jahren im Jahr 1911 in Deutschland der Kirche angeschlossen. Kurz danach war er nach Ungarn zurückgekehrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er gewissermaßen ein Gefangener in seiner Heimatstadt Debrecen, denn Auch dem ungarischen Volk war die Freiheit genommen worden. Bruder Walter Krause kannte Bruder Dendorfer nicht, doch erhielt den Auftrag, ihn regelmäßig als Heimlehrer zu besuchen. Bruder Krause rief also seinen Heimlehrpartner an und sagte ihm: Wir haben den Auftrag erhalten, Bruder Johann Dendorfer zu besuchen. Hätten Sie diese Woche vielleicht Zeit, ihn gemeinsam mit mir zu besuchen und ihm eine Evangeliumsbotschaft zu überbringen? Und dann setzte er hinzu: Bruder Dendorfer lebt in Ungarn. Sein erschrockener Heimlehrpartner fragte: Wann fahren wir los? Morgen, erwiderte Bruder Krause. Und wann kommen wir zurück? Wollte sein Heimlehrpartner wissen. Bruder Krause entgegnete: Ach, in etwa einer Woche, falls wir zurückkommen. Und so machten sich die beiden auf den Weg, um Bruder Dendorfer zu besuchen. Sie reisten vom Norden Ostdeutschlands mit Bus und Bahn nach Debrecen, eine beachtliche Reise. Seit der Vorkriegszeit war Bruder Dendorfer nicht mehr von Heimlehrern besucht worden. Als er nun die Diener des Herrn sah, war er überwältigt von Dankbarkeit, dass sie zu ihm gekommen waren. Zuerst wollte er ihnen gar nicht die Hand geben, sondern ging in sein Schlafzimmer und holte aus einem kleinen Schrank eine Büchse hervor, in die er seit Jahren seinen Zehnten gelegt hatte. Er übergab den Zehnten seinen Heimlehrern und sagte dann: Nun ist meine Schuld dem Herrn gegenüber beglichen. Jetzt erst fühle ich mich würdig, den Dienern des Herrn die Hand zu geben. Bruder Krause hat mir später erzählt, wie unsagbar es ihn berührt hatte, dass dieser glaubenstreue Bruder, der schon jahrelang keinen Kontakt zur Kirche gehabt hatte, beständig und gehorsam von seinem geringen Einkommen jene 10% zurückgelegt hatte, mit denen er den Zehnten zahlen wollte. Er hatte dieses Geld zurückgelegt, obwohl er nicht wusste, wann oder ob er je den Vorzug haben werde, den Zehnten zu zahlen. Bruder Walter Krause verstarb vor 9 Jahren im Alter von 94 Jahren. Zeit seines Lebens hatte er getreulich und gehorsam gedient und war mir und allen anderen, die ihn kannten, eine Quelle der Inspiration gewesen. Wenn er gebeten wurde, einen Auftrag zu erfüllen, stellte er keine Fragen, murrte nicht und suchte niemals nach Ausflüchten. Brüder und Schwestern, die große Prüfung im Leben ist die Frage, ob wir gehorsam sind. Wir wollen sie hierdurch prüfen, sagt der Herr, und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Der Retter hat gesagt: Denn alle, die aus meinen Händen eine Segnung haben wollen, müssen das für diese Segnung bestimmte Gesetz und seine Bedingungen einhalten, wie sie von vor der Grundlegung der Welt an festgelegt sind. Ein größeres Beispiel für Gehorsam als das unseres Erlösers gibt es nicht. Über ihn sagte Paulus: Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Der Heiland legte wahre Liebe zu Gott an den Tag, indem er ein vollkommenes Leben führte und den heiligen Auftrag in Ehren hielt, der ihm auferlegt worden war. Nie war er anmaßend, nie war er im Stolz aufgeblasen, nie war er treulos. Stets war er demütig, stets war er aufrichtig, stets war er gehorsam. Auch wenn er vom Geist in die Wüste geführt wurde, auf dass er vom Meister der Täuschung versucht werde, nämlich vom Teufel. Und auch wenn er körperlich geschwächt war, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte. Und auch wenn er hungrig war und auch wenn ihm der Böse die verlockendsten und verführerischsten Angebote machte, gab er uns doch ein göttliches Beispiel für Gehorsam. Denn er weigerte sich, von dem abzuweichen, was er als richtig erkannt hatte. Angesichts der großen Qualen Gethsemane, wo er solchen Schmerz erduldete, dass sein Schweiß, wie es heißt, als Blutstropfen zur Erde fiel, war er in beispielhafter Weise der gehorsame Sohn, der sagte, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und so wie der Erlöser seine damaligen Apostel belehrt hat, so fordert er auch jeden von uns auf. Du aber folge mir nach. Sind wir bereit zu gehorchen? Die Erkenntnis, nach der wir streben, die Antworten, nach denen wir uns sehnen und die Stärke, die wir uns wünschen, um uns heute den Herausforderungen einer vielschichtigen und sich ständig wandelnden Welt zu stellen, können uns zuteil werden, wenn wir nur willig die Gebote des Herrn halten. Nochmals zitiere ich die Worte des Herrn. Wer Gottes Gebote hält, empfängt Wahrheit und Licht, bis er in der Wahrheit verherrlicht ist und alles weiß. Ich bete demütig darum, dass uns der reiche Lohn zuteil wird, der den Gehorsam verheißen ist. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers. Amen. Unser geliebter Vater im Himmel, am Ende dieser Versammlung deiner Generalkonferenz an diesem schönen Frühlingsmorgen danken wir dir demütig für deine Liebe, die heute Morgen uns allen so gut zum Ausdruck gebracht wurde. Das hat sich kundgetan in den vielen wunderbaren Botschaften, zu denen du deine Diener inspiriert hast. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar. Wir sind wahrlich erbaut worden durch dein Wort. Wir bitten dich nun, Vater im Himmel, wenn wir nun auseinandergehen, dass wir mit dem Glauben gesegnet werden mögen, gehorsam zu sein und die Worte zu beherzigen, die wir heute Morgen vernommen haben. Dass wir sie in Herz und Sinn aufnehmen, damit wir sie anwenden können und die Änderungen vornehmen können, die nötig sind, damit wir dir näher kommen können. Und so wie du es zu uns gesagt hast, das zu tun, was wir dich haben, tun sehen, damit wir dir folgen können. Um diese Segnung bitten wir dich, voller Dankbarkeit und mit Anerkennung für Propheten, Seher und Offenbarer, die unter uns sind, die unser Leben so sehr segnen mit diesen wunderbaren Botschaften und den Dingen, die sie uns nahelegen, damit wir dir näher kommen können. Mögen wir unsere Segnungen würdig leben, die wir von dir empfangen. Mögen wir das Opfer deines Sohnes um unsertwillen zu schätzen wissen. Und mögen deine Segnungen bei uns sein, wenn wir nun auseinandergehen, bis wir nach kurzer Zeit uns wieder versammeln zur letzten Versammlung. Das bitten wir dich im heiligen Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Dies war eine Übertragung von der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.